Lesung aus dem Lukasevangelium, und zwar aus Lukas 21. Es geht um die Wiederkunft Jesu und es geht um zwei Hauptthemen heute Morgen im Gottesdienst, um Verführung und Verfolgung. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Kleinoden geschmückt sei, sprach er: Es wird die Zeit kommen, in der von allem, was ihr seht, nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht zerbrochen werde. Sie fragten ihn aber: Meister, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das geschehen wird? Er aber sprach: Seht zu, dass, und lasst euch nicht verführen. Denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin's. Und die Zeit ist herbeigekommen, folgt ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht. Denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Da sprach er zu ihnen: Ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Auch werden Schrecknisse vom Himmel her große Zeichen geschehen. Aber vor diesem allem werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen, und werden euch überantworten den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Ihr Lieben, ich habe euch eben aus dem Lukasevangelium, Lukas Kapitel 21, Abvers 5, die Endzeitrede Jesu vorgelesen. Und nach meinem Aufenthalt in Jerusalem und in Israel kann ich mir bildlich richtig vorstellen, wie Jesus mit seinen Jüngern vielleicht auf der halben Höhe zum Ölberg, vielleicht auch oben auf dem Ölberg, wie er mit ihnen sitzt und wie er ihnen genau das erzählt, was hier in Lukas 21 gesagt wird. Was sehen Sie denn da? Sie sehen den alttestamentlichen Tempel von Jerusalem. Und Sie schwärmen von der Schönheit dieses Tempels, von den Verzierungen, von den kunstvoll behauenen Steinen, von den Marmorsäulen, von den Granitquadern, die manchmal 10 bis 15 Meter groß waren, von den Weinranken, vom Adler, von Weihegeschenken, von Fürsten und Königen. Sie schwärmen von der äußerlichen Schönheit und vielleicht auch von der innerlichen Schönheit. Die Begeisterung der Jünger von diesem Prachttempel ist förmlich zu spüren. Und dann, und plötzlich kommt die kalte Dusche. Jesus sagt seinen Jüngern mitten am Ölberg: Es wird die Zeit kommen, auf dem kein Stein, den ihr jetzt dort seht, auf dem anderen gelassen wird, der nicht niedergerissen wird. Das, was ihr seht, wird bald verschwunden sein. Ihr Lieben, ich habe einmal nachgeschaut. Die Zerstörung des Tempels, oder man kann ja schon sagen, der Tempelanlagen, wurde im Alten Testament von den Propheten schon immer vorausgesagt. Und wenn Sie heute mal Zeit haben, dann lesen Sie doch mal 3 Bibelstellen, und zwar im gesamten Zusammenhang. Die eine steht im Jeremia Kapitel 7. Da sagt Gott dem Volk und durch den Propheten Jeremia dem Volk: Geh, stell dich an den Eingang des Tempels und rufe: Höre zu, Juda, hört alle her, die ihr durch diese Tore in den Tempel geht, um den Herrn anzubeten. So spricht der Gott Israels, der Herrscher der Welt. Und jetzt sagt er das Entscheidende: Ändert euer Leben und euer Tun, dann dürft ihr hier in diesem Tempel wohnen bleiben. Glaubt nicht, dass es euch etwas hilft, wenn ihr ständig wiederholt: Dies ist der Tempel des Herrn, dies ist der Tempel des Herrn, hier wohnt der Herr. Damit betrügt ihr euch selbst. Und ein zweites Wort aus dem Propheten Hesekiel: Sage dem Hause Israel, so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will mein Heiligtum, eure herrliche Zuflucht, die Freude eurer Augen, das Verlangen eures Herzens entheiligen. Ich, Gott, werde es entheiligen. Und eure Söhne und Töchter, die ihr dort zurücklassen musstet, werden durchs Schwert fallen. Und zum Schluss Micha, der Prophet Micha, der sagt Folgendes: So spricht der Herr wider die Propheten, die mein Volk verführen, die da predigen, es werde gut gehen, wenn man ihnen zu fressen gibt. Wer ihnen aber nichts ins Maul gibt, dem erklären sie den Krieg. So hört doch dies, Vers 9, ihr Häupter des Hauses Jakob und ihr Herren im Hause Israel, die ihr das Recht verabscheut und alles, was gerade ist, krumm macht, die ihr Zion mit Blut baut und Jerusalem mit Unrecht. Jerusalems Häupter sprechen Recht für Geschenke, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld. Und dennoch verlassen sie sich auf den Herrn und sprechen: Ist's nicht der Herr unter uns? Es kann kein Unglück über uns kommen. Darum wird Zion um euretwillen zum Acker umgepflügt. Und Jerusalem wird zum Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Der Tempel wird zerstört, das haben schon die Propheten gesagt. Und jetzt wiederholt Jesus als König, Priester und Prophet genau diesen Satz mit seinen Jüngern: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten. Und in Lukas 19 weint Jesus über Jerusalem und sagt voraus, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und die Frage der Jünger ist ganz logisch und auch vollkommen entscheidend: Wann wird das geschehen? Und die Jünger blicken wie versteinert weiter auf diesen herrlichen Tempel und können die Aussagen Jesu einordnen. Und Jesus sagt kein Wort über das Zerstörungsdatum, das 40 Jahre später stattfinden wird. Und er sagt auch nicht, dass die Römer den Tempel schleifen werden, sondern er sagt etwas komplett entscheidend anderes. Etwas sehr Persönliches an seinen Jüngerkreis. Seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Sie wollen das Datum wissen. Sie wollen die Umstände wissen. Und Jesus geht tiefer. Und Jesus sagt: Seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Er spricht über Verführung als die größte Gefahr für die Jünger. Und ihr Lieben, Als ich diesen Gottesdienst vorbereitet habe und mir die Filme von Open Doors angeschaut habe, dann kann man eigentlich sagen, Verfolgung betrifft uns wenig, hier im Westen. Aber Verführung betrifft uns existenziell. Und was sagt Jesus, bevor er über die Verfolgung spricht? Seht zu, dass euch niemand verführe. Darauf müsst ihr achten. Die Zeit ist schon gekommen. Und die Jünger wollen Vorzeichen und Zeichen sehen. Sie wollen in die Zukunft schauen. Wann und wie wird sich das alles entwickeln? Aber Jesus sagt, Verführung ist schon da. Sieh, die Verführung ist gegenwärtig. Und deshalb möchte ich das heute Morgen zunächst stark betonen, auch an uns als Gemeinde. Das ist doch das Schwierige. Verführung ist immer schon da. Wir müssen sie nicht suchen. Wir können uns schlecht vor ihr schützen. Und meistens merken wir erst hinterher, dass der Verführer uns schon verführt hat. Und ich habe ein Wort aus dem 1. Korintherbrief vom Apostel Paulus gefunden. Und Apostel Paulus sagt der Gemeinde in Korinth, in 1. Korinther 15 ab Vers 33, lasst euch nicht verführen. Und dann macht Paulus weiter. Böses Geschwätz verdirbt die guten Sitten. Paulus bringt Verführung und böses Geschwätz zusammen. Verführung geschieht in der Regel durch Theologie, Philosophie und die Zerstörung unseres Charakters. Ich sage es nochmal. Verführung geschieht in der Regel durch Theologie, also durch die, die hier vorne stehen, durch Philosophie, das beeinflusst uns von allen Seiten her, und durch die Zerstörung unseres Charakters. Wir gehen über Leichen, wir gehen über alles hinweg. Wir sind nicht mehr sensibel für das, was der Heilige Geist uns sagen möchte. Die Zerstörung unseres Charakters. Wir stumpfen ab für das, was Gott uns eigentlich sagen möchte. Verführung geschieht aber auch durch unser Geschwätz, durch Worte. Verführung geschieht in der heutigen Zeit bei uns in der Gemeinde oder bei uns überhaupt in der westlichen Welt durch Misstrauen, durch den Sorgengeist, durch eine permanente und ständige Absicherung, durch Ängste, durch Vertrauenslosigkeit. Verführung bei den Jüngern geschah ganz konkret durch die Gnostiker und die Leugnung der Auferstehung, durch die Rabbiner und Sekten zur Zeit Jesu, durch Wunderheiler, durch Glaubensfanatiker, die das Gesetz über Jesu Wort stellen. Und was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Folgt ihnen nicht nach. Die Hauptgefahr für die christliche Gemeinde in Europa heißt nicht Verfolgung, sondern heißt Verführung. Deshalb gilt dieser Text uns. Wir alle sind umkämpft. Wir alle wollen Glaubenserfahrungen machen und erfahren dabei, dass Gesetzlichkeit oder Liberalismus, dass Emotion oder Starrheit unseren traditionellen Glauben nicht gut tun. Ihr Lieben, bleiben wir doch an unserem Bekenntnis. Ich sage es auch heute mal ganz deutlich, an unserem Glaubensbekenntnis. Mein zweiter Gedanke Verfolgung. Tertullian hat Folgendes gesagt: Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Diesen Satz können wir auf Irrlehren nicht beziehen. Die Irrlehrer sind der Same der Kirche, das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Sondern Irrlehre ist der Untergang der Kirche. Und Jesus lässt seine Jünger auch in dieser Frage nicht im Unklaren. In allen vier Evangelien sagt er Verfolgung für die Gemeinde Jesu voraus. In Matthäus 24, in Markus 13, in Johannes 15 und im Lukas-Evangelium mehrfach, unter anderem in Kapitel 21. Aber was sticht uns ins Auge? Was fällt uns auf? Jesus sagt: Dabei werden sie euch an die Synagogen, hört gut hin, dabei werden sie euch an die Synagogen und Gefängnisse ausliefern. Das ist ja unglaublich. Die Synagoge als ein Ort Gottes. Und was machen sie mit den Christen? Sie werden euch an die Synagogen ausliefern. Da, wo Gott, der Gott des Alten Testaments, eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte. Und dahin werden sie euch Christen ausliefern. Verfolgung der bekehrten Jünger, die ja Juden waren, geschieht nicht durch die römische Besatzung, sondern durch den eigenen inneren Kern der Schriftgelehrten und Pharisäer, der Synagogenvorsteher und den Synagogengemeinden in Israel. Das ist das Teuflische. Kein IS, keine fremde Religion, sondern die eigenen Leute verfolgen und töten die Nachfolger Jesu. Das Blut der Märtyrer ist der Same zur Umkehr des Apostels Paulus. Ich sage es nochmal. Das Blut der Märtyrer ist der Same zur Umkehr des Apostels Paulus. In Apostelgeschichte 9 heißt es: Saulus aber schnaubte immer noch mit Drohen und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging hin zum hohen Priester, also zur Synagoge, und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er welche fände, die zu diesem Weg gehörten, also zum Weg des Christentums, Männer und Frauen er sie gebunden nach Jerusalem führen könnte. Das ist uns oft gar nicht im Klaren, da sind wir uns gar nicht im Klaren drüber. Dass die Synagogengemeinden verantwortlich waren für die Verfolgung der urchristlichen Gemeinde. Und in Apostelgeschichte 7 heißt es: Sie aber schrien mit großer Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürmten einmütig gegen ihn an und stießen ihn aus der Stadt heraus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Oberkleider zu Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Hier geht es um Stephanus. Hier wird Lynchjustiz im Neuen Testament praktiziert. Unkontrollierbar wird Stephanus gesteinigt, ohne Prozess und ohne Anklage. Das ist wie heute. Und dann heißt es: Aber was hatte Stephanus denn getan? Hört mal hin, Apostelgeschichte 7, Vers 54. Als sie dies, man müsste jetzt in Klammer sagen, was, hörten, ging es ihnen durch und durch und sie knirschten mit den Zähnen über ihm. Was war das Problem? Stephanus hatte in Kapitel 6 und in Kapitel 7 der Apostelgeschichte nichts, aber auch gar nichts anderes gemacht, als den Juden und den Synagogengemeinden die Heilsgeschichte Gottes erklärt. Nichts anderes steht in Kapitel 6 und 7 der Apostelgeschichte. Er hat von Jesus erzählt, die Heilsgeschichte für Israel. Und was ist die Auswirkung? Sie knirschten mit den Zähnen. Und das ist der Grund der Steinigung des Stephanus. Er hat Umkehr gepredigt und zur Umkehr aufgerufen. Und das Wort Jesu aus Lukas 21 erfüllt sich am Stephanus, weil Jesus in Lukas 21 sagt, es wird dahin führen, Verfolgung wird dahin führen, dass ihr Zeugnis gebt. Ihr Lieben, Verfolgung hat einen Zweck, hat einen Sinn. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet Zeugnis von mir ablegen. Verfolgung ist ein öffentlicher Akt. Verfolgung ist immer sichtbar, hörbar, spürbar und hat immer Folgen. Aber es heißt, ihr werdet meine Zeugen sein. Zu Jesus stehen, zum Glauben stehen. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, der Same der Gemeinde. Liebe Gemeinde, was hat Stephanus getan? Er hat von Jesus gezeugt, berichtet, Zeugnis abgelegt von Jesus. Er hat seine Zunge gebraucht, die Sprache. Paulus sagt, Geschwätz führt in die Verführung. Die gleiche Zunge, unser kleines Glied in unserem Körper, das jeder von uns hat, führt auf der einen Seite zur Verführung und auf der anderen Seite zur Verfolgung. Je nachdem, was wir reden. Die eine Zunge wird vom Satan gebraucht oder missbraucht. Und die andere Zunge will der Heilige Geist gebrauchen. Wozu? Um Jesus zu verherrlichen. Ihr Lieben, ich stelle eine einzige Frage heute. Für welche Zunge haben wir uns entschieden? Für die Verführungszunge? Fürs Geschwätz? Oder für die Verherrlichung? Für welche Zunge haben wir uns entschieden? Welcher geistlichen Gefahr sind wir mehr ausgesetzt? Der Verführung oder der Verfolgung? Was reden wir? Wie reden wir? Und wo reden wir? Ich schließe mit einem kurzen Text aus dem Jakobusbrief. Jakobus Kapitel 3. Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib. Sie setzt des Lebens Kreis in Flammen und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn die Natur aller Tiere und Vögel und Schlangen und Meerwunder wird gezähmt und ist gezähmt von der menschlichen Natur. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Durch sie loben wir den Herrn und Vater und durch sie fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus einem Mund geht Loben und Fluchen. Es soll, liebe Brüder, nicht so sein. Lässt denn die Quelle aus einem Loch Süßes und Bitteres fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Öl bären oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine einzige salzige Quelle nicht süßes Wasser hervorbringen. Amen.